Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal. Gemeinsam mit ihm habe ich die Social Media Agentur Charles & Charlotte gegründet und heute sprechen wir im ersten Teil übers Fasten und im zweiten Teil sprechen wir über TikTok Shop. Ich hoffe, euch gefällt's und ganz viel Spaß.
Heute ist ein besonderer Tag.
Warum? Weil du schon ganz viel Kacki gemacht hast.
Das also direkt ganz so hart wollte ich jetzt nicht einsteigen. Ich wollte eigentlich sagen, dass wir unseren ersten Teil wiederbelebt haben von der Intensivstation. Es ist ein Tag der Auferstehung.
Achso, ich dachte, du redest vom Fasten.
Ja, da wollte ich auch erst drüber reden, aber ich wollte erst nochmal kurz es abfeiern, dass wir es geschafft haben.
Man muss halt sagen, wir hatten jemanden bei Charles & Charlotte, die hat das organisiert, das Podcast. Wir haben uns aber getrennt voneinander. Also biggest shoutout an Sabrina Sonnenschein on this earth. We love her dearly. Hat aber nicht gepasst. Und sie hat halt das Podcast immer organisiert. Und ich habe halt Ich glaube wirklich, 3 Blocker pro Woche in meinem Kalender für dieses Podcast. So. Und ich habe halt dann einfach Termine gemacht und habe diese Blocker dann irgendwie auch einfach angefangen zu ignorieren, weil ich hatte auch, glaube ich, nur, und ich habe auch so einen Chat alle 3 Wochen, Noah, findet der Podcast heute statt? Und ja, dann ist es halt einfach so passiert, dass jetzt die letzten 3 Male ich mega wichtige Termine hatte, die ich nicht schieben konnte.
Ja.
Weil ich mir halt den Blocker am Mittwoch und nicht am Freitag freigehalten hatte.
Ja, Termine eben Pain. Aber das können wir einfach mal für Podcast Deutschland festhalten. Podcast Social Vita, offizieller Social Vita.
Social Vita, hey, hello.
Recording Tag ist Freitag, 10 bis 11.30 Uhr. Paulina, Noah, schreibt euch das hinter die Ohren. Das ist der offizielle Tag. Da versuchen wir die Leute reinzuquetschen, hätte ich fast gesagt.
Ja, verstanden.
So, viel wichtiger, was du eben gesagt hast, Fasten. Wir haben es mal angekündigt vor 100 Jahren, dass wir das mal machen wollen.
Haben wir?
Ja, wir haben es angekündigt. Es hatte sich doch in so einer Diskussion einfach ergeben im Podcast. Dann wollte ich doch direkt sagen, okay, wir machen es sofort. Und du hast richtigerweise ein bisschen auf die Bremse gedrückt.
Ja, wir haben es ja schon einmal ausprobiert, da hast du nach 2 Stunden abgebrochen.
Es waren 3 Stunden.
Da hast du nach 3 Stunden abgebrochen.
Ja, es war auch extrem hart, ich war nicht darauf vorbereitet.
Ja.
Und ich finde 3 Stunden auch schon eine gute Zeit. Und du bist am nächsten Tag zusammengeklappt.
2 Tage später, glaube ich,
ja,
oder?
Einfach beim Schuhregal. Kriege ich einfach so einen Anruf. Ich war gerade ohnmächtig und ich bin aufgewacht und liege hier neben den Schuhen, neben dem Regal.
Und dann habe ich mir einen Burger bestellt, das soll man ja auch eigentlich nicht machen.
Also es war alles ein bisschen übers Bein gebrochen, aber jetzt würde ich sagen, sind wir schon so eine 6 von 10 vorbereitet, oder?
Also ich habe gerade meine Glaubersalze hier beim Podcast umgestoßen. Ich weiß nicht, ob ich vorbereitet bin. Ich war noch gar nicht kacki heute und du schon 20 Mal.
Also diese Glaubersalze sind im Endeffekt, das wird jetzt leider echt ein bisschen intim, aber ist ja wichtig.
Ich habe es auch schon auf Instagram geteilt. Ich habe mich auch gefragt, ob wir es teilen können, aber na klar können wir es teilen, hey.
Ich glaube, also Fasten im Endeffekt, warum machen wir das?
This is the real life, this is not fantasy.
Ich finde es gut, dass du deine Musikader entdeckt hast.
Ja.
Also Fasten an sich hat unendlich und unfassbar viele Health Benefits.
Erzähl doch mal unseren HörerInnen, was ChatGPT dir erzählt hat.
Ja, das habe ich gestern schon gepostet. Also was das Hauptargument, was mir hängen geblieben ist, ist ja, dass es diese alten Körperzellen abträgt. Also es gibt ganz, ganz viele tote Zellen, die in deinem Körper rumschwirren. Und wenn du einmal 3-4 Tage lang gar nichts isst und gar nichts essen, heißt auch übrigens nichts essen.
Nix also mit auch Saftkur kein, und so. Da kein krieg Saft. Ich ja immer die Pimpanellen, wenn die Leute irgendwie ankommen mit irgendeiner Saftkur.
Ja, weil es ist Zucker und das Haut halt, also das ist halt in deinem Körper dann wieder drin. Und das
du kommst halt nicht in diese Dingsphase. Wie heißt denn mal diese Phase?
Ja, in diese super krass reinigende, in diese reinigenden Zustand. So. Und da wollen wir rein. Und dann trägt das einmal alles ab. Ja, ich bin da voll heiß drauf. Ich bin voll drauf gespannt, wie sich das anfühlt. Weil dann ist dein Körper einmal richtig aufgeräumt. Das soll dir dann auch einen heftigen Energie und so einen Klarheitsfokus geben. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, weil gerade ist eher so das Gefühl, ich kipp gleich um. Und ich habe auch eben schon im Podcast 1-2 Mal den Faden verloren und so ein bisschen unzusammenhängenden Zeug ins Mikrofon gerappt, oder? Mhm, da musstest du mich 1-2 Mal korrigieren. Ja. Und das ist gerade so der Zustand. Und ich warte wirklich darauf, bis so dieser Moment da ist, wo ich einfach durch die Welt gehe und mir einen Baum anschaue und das Leben genieße und es einfach so richtig senden. So stelle ich mir das vor.
Das ist das Ziel. Ja. Das ist das Ziel, ja.
Und ich hoffe, dass es nicht erst am 3. Tag eintritt, sondern schon morgen.
Na, dann können wir noch einen 4. Tag ranhängen. Nee, die ersten 2 Tage sollen richtig hart sein.
Also die ersten 2 Tage?
Die ersten 2 Tage.
Und am 3. Tag kann ich erst die Lorbeeren ernten.
Deswegen finde ich es auch krass, dass wir es nur 3 Tage machen. Ich würde es eigentlich gern 4 Tage machen.
Wir können es ja gucken. Also ich finde es, wir sollten da die Freiheit haben.
Und wir
sollten
uns auf jeden Fall keinen Smashburger bestellen, sondern irgendwie mit einer gedünsteten Kartoffel anfangen.
Ja, genau, also das genau, man muss dann auch den ganzen Körper wieder drauf trainieren. Man kann nicht dann einfach all in sich ein Happy Meal reinziehen, sondern man muss ganz langsam entspannt anfangen mit ein paar Haferflocken, was ich ja liebe, schön aufgeweichten Wasser und dann irgendwie Gemüsebrühe, wie du gesagt hast, so, und dann kann man abends mal wieder was essen.
Ich hatte Kartoffel gesagt, aber Gemüsebrühe ist auch okay. Ja, ich bin gespannt. Ich bin richtig gespannt auf nächsten Freitag, weil wir dann erzählen können, wie es war.
Recap war.
Wie es war, ja.
Ob ich vier Stunden durchgehalten
haben. Auch vorstellen, dass, also weil du bist ja auch sehr gereizt, wenn du Hunger hast.
Mhm.
Ist, glaube ich, so einer deiner Trigger. Bei mir hält sich es in Grenzen, wenn ich Hunger habe. Aber wie wir uns so verstehen über das Wochenende. Weil wir haben auf einmal ultra viel Zeit.
Ey, das ist so krass.
Und
ganz
du
kurz.
Hast mega viel Hunger. Das ist eigentlich keine gute Kombi.
Das ist so krass. Wir haben am Wochenende ja nichts vor. Das erste Wochenende dieses
Milo
Jahr, oder?
Milo kommt, der Hund.
Genau, aber ein Hund. Aber sonst ist nichts geplant.
Uh-uh.
Und als ich heute Morgen aufgestanden bin, dachte ich mir so, was machen wir an diesem Wochenende? Weil normalerweise stehe ich an einem Samstag auf und wir gehen erstmal Kaffee trinken. Dann gehen wir irgendwie frühstücken. So, weißt du, dann macht man Einkäufe, man kauft Lebensmittel ein, und um dann mittags zu kochen, um dann abzuwaschen, erstmal die Küche aufzuräumen, um dann nochmal irgendwie rauszugehen in die Markthalle 9, um nochmal irgendwie einen Kaffee trinken zu gehen oder ein Vino oder so und um dann entweder das Abendessen zu planen oder zum Abendessen zu fahren. Dann isst man da und dann kommt man zurück und dann geht man schlafen.
Korrekt.
Das heißt im Endeffekt, die Grundpfeiler unserer Existenz sind uns aus den Händen gerissen worden.
Ja, ja, das habe ich heute Morgen auch gedacht, wirklich. Ich habe mich auch gefragt, dass wir den ganzen Tag, vielleicht können wir mal die Wohnung aufräumen oder so und umdekorieren. Also ich habe halt, ich glaube, man soll eigentlich in die Sauna gehen und eher so Zen-Moments haben.
Aber wäre auch geil, ich hätte richtig Bock, mich morgen einfach den ganzen Tag in die Sauna zu legen.
Ich muss morgen zum Pferd.
Dann danach.
Ja, wir können mit Milo zum Pferd fahren und da spazieren gehen.
Und dann in die Sauna.
Und dann in die Sauna abends.
Boah, das wäre geil. Ich freue mich drauf.
Wir melden uns am Freitag.
Ja.
Genau. Oder wolltest du noch ein anderes Update geben?
Nee, mein Kopf kann, also ich merke wirklich, dass ich Konzentrationsschwierigkeiten habe und dass mein Mund langsamer wird. Also so der ist nicht mehr so schnell.
Einmal ganz kurz, Leute, nur damit ihr es wisst, wir nehmen das Podcast um 11 Uhr gerade auf.
Ja, es ist gut, ich bin seit 6 Stunden wach.
Aber wie soll das denn weitergehen? Es ist gerade mal 11.
Aber du musst dazu wissen, ich esse immer.
Du isst also vor allem immer das Gleiche, seitdem ich dich kenne, seit 10 Jahren. Oder wie lange schon, seit 15 Jahren isst du jeden Tag das Gleiche.
Aber deswegen bin ich auch so ein Superhuman.
Bin ich auch so ein Superhuman. Und ich weiß noch, da waren wir das erste Mal im Urlaub zusammen in Paris und da war es dir peinlich. Da hatten wir keine Kohle, waren arme Studenten, aber du hast mich ausgeführt, mein Geburtstagsgeschenk, hast mir den Flug geschenkt. Und dann waren wir in Paris und da wolltest du dann nicht so assi sein und dann da irgendwie Haferflocken mit hinnehmen. Das heißt, dann sind wir halt morgens da über die Champs-Élysées spaziert und haben uns so ein kleines Croissant geholt und du kamst gar nicht mehr klar. Und am dritten Tag musstest du dann in den Supermarkt gehen und dir 3 Kilo Haferflocken und Wasser kaufen und Bananen. Und dann hast du jeden Morgen richtig romantisch an unserem Ranz-Airbnb die Haferflocken zusammengemacht. Und seitdem hast du diese Schwelle überwunden und seitdem ist es immer so, dass du, egal in welchem Urlaub wir sind, Haferflocken, Banane und Wasser dabei hast.
Ne, ich habe sie nicht mehr dabei, ich kaufe sie mir. Früher bin ich damit verreist, das war mein Notfallpaket. Ich hatte immer Haferflocken dabei. So, weil da bist du einfach safe, egal was passiert.
Ja, und inzwischen ist ganz süß, mein Dad isst jetzt ja wegen dir auch abends Haferflocken, weil der das dann bei dir gesehen hat und probiert hat und der isst das jetzt abends, wenn er alleine ist.
Also Empire, die Empire of Haferflocken is coming.
Ja, aber nee, aber trotzdem finde ich es krass. Ich muss gähnen. Müdigkeit, auch ein Symptom, eine Nebenwirkung des Fastens. Trotzdem finde ich es krass, dass es 11 Uhr ist und du jetzt schon so krasse Konzentrationsschwierigkeiten hast und ein Pappmaul.
Ja, da wie gesagt, mein Körper ist nicht drauf trainiert. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es wird aufregend. Wir werden wahrscheinlich auch viel Zeit damit investieren, die ganze Journey, die Reise, das Abenteuer.
Viel Zeit da rein investieren. Du hast echt schon Probleme.
Was habe ich gesagt?
Damit zu investieren. Also du hast auch während des Podcasts so ein paar Mal die falschen Artikel rausgehauen.
Ja, es tut mir total leid. Ich merke das wirklich, dass es mir schwerfällt, mich zu konzentrieren.
Okay, komm, wir brechen jetzt hier ab.
Ja, okay. Dann gehen wir jetzt in den zweiten Teil, der sehr gut geworden ist.
Viel Spaß.
Viel Spaß. Heute haben wir bei uns Felix von Enkima. Herzlich willkommen.
Ja, yay. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein. Ich bin bei Enkima, Social Media Agentur. Und wir haben unter anderem Kunden bei uns wie Vodafone, Lidl und Spotify. Und darüber hinaus betreuen wir unter anderem noch 100 Top-Talents bei uns. Das macht uns so ein bisschen besonders, weil wir als Management quasi noch angeschlossen sind zu unserer Social Media Agentur. Ja, haben dazu noch einen Data-Bereich mit 1000 Mikro-Creatern. Und den Data-Bereich, das ist so quasi bei mir angesiedelt. Und super auch spannend natürlich dann für TikTok-Shop, wie jetzt quasi dann auch große Creator oder kleine Creator quasi gegeneinander, sag mal, antreten und schauen, wie die Erfahrungen da sind. Und dann haben wir noch bei uns einen Musikbereich. Wir sind ein Musikverlag und ein Label.
Und, krass, das wusste ich gar nicht.
Genau, haben unter anderem Mako, Soli, Eli Oaks und Luca Dantes-Batafora bei uns im Verlag. Genau, das ist so kurz zu mir und zu der Firma, wo ich tätig bin. Genau.
Wildes Setup. Aber ihr kommt ja ursprünglich, seid ihr gestartet als Creator Management, oder?
Genau, wir haben im April 21 gegründet, also sind jetzt gerade frisch 4 Jahre alt.
Congrats!
Ja, das Founder-Team um Max Dorn herum, auf jeden Fall sehr fleißig. Max und Olli sind ja selbst Creator. Olli müsste so um die 500.000 Follower haben, Max um die 300.000. Die Freundin von Max hat 1 Million Follower. Und die sind da quasi während Corona, haben die damit gestartet. Mhm. Und haben dann gemerkt, dass sie darüber hinaus noch gerne statt der Creator-Karriere noch gerne ein Business aufbauen wollen. Und daraus ist dann ein Creator-Management entstanden.
Und funny.
Jetzt der Rest.
Krass, ich finde, das muss sagen, immer so geil in der Corona-Zeit, wie viel Business-Kapital da entstanden ist. Also wie viele Ideen, wie viele Leute sich da selbstständig gemacht haben. Das ist echt, war echt ein Game-Changer, ne?
Absolut, ja.
Ja, schön. Cool. Und Game-Changer ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil ihr jetzt ja gerade auch auf dem neuen Hype-Thema drauf seid, TikTok-Shop. Ganz, ich würde sagen, ganz Deutschland redet da drauf. Es gibt das ja schon, also ich glaube, es war erst in Großbritannien, glaube ich, auch schon 21 oder sowas, dann USA 2022 und in Deutschland wurde es immer wieder angekündigt.
Ja.
Und jetzt seit dem 31.03. ist es auch in Deutschland verfügbar.
Ja, richtig, genau. 31.03. war der Launch. Mit den ersten mutigen Brands sind quasi schon auf der Plattform. Ein paar LinkedIn-Posts gab es da schon, eine oder andere, die schon gesehen. Und ja, freue mich auf jeden Fall mit euch, mich über das neue Thema auszutauschen.
Ja, ist richtig geil.
Können wir vielleicht, das hatte ich eben schon einmal in unserem Vorgespräch gesagt, einmal so bei der Baseline starten, weil ja, ich glaube, ja, wir haben ganz diverse Hörerschaft. Was ist TikTok Shop? Was macht man da? Wie funktioniert das Ding?
Okay, jetzt einmal, also es gibt natürlich unterschiedliche Betrachtungsweisen, was für wen TikTok Shop ist, wenn wir es jetzt einfach auf den Nutzer uns mal anschauen. Vorher gab es auch schon mal den Instagram Shop. Man kann quasi als Nutzer sich shoppable Videos anschauen und die Produkte in der App quasi ja erwerben. Es ist jetzt nicht so, dass man weitergeleitet wird aus der App heraus, sondern man kann quasi direkt über das beworbene Produkt, was ein Creator beispielsweise oder der beste Kumpel, der auch Videos dazu macht, wenn er 1500 Follower hat, könnte man das Produkt beispielsweise erwerben. Genau, das ist so aus der Sicht, sage ich mal, von den Usern. Man kann es quasi als neue Plattform sehen, wo man halt sich seine neuesten, ja, ich sag mal, Lieblingsprodukte shoppt. Und dann gibt es quasi nochmal die Sichtweise für Creator, für die natürlich jetzt eine Möglichkeit entsteht, dort drüber ja, Produkte zu verkaufen, sei es über Livestreams oder halt die Shoppable Videos. Und ja, dann die Möglichkeit für Unternehmen, die jetzt vielleicht über den Upper Funnel, in dem sie immer rumgeflogen sind, darüber jetzt vielleicht über TikTok Shop ihre Produkte verkaufen können.
Okay, Paulina, wolltest du?
Ich wollte nur ganz kurz fragen, weil du ja gesagt hast, weil wir jetzt gerade beim Thema CreatorInnen sind, bekommen die CreatorInnen werden die bezahlt vom TikTok-Shop oder von den Brands?
Depends on. Also es gibt quasi bei TikTok-Shop, sag mal so 4 Kategorien. Es gibt einmal Cap, Tap, TSP und die Seller.
Wow, wow.
Es gibt einmal quasi Creator Agency Partner.
Stichwort Baseline, ich glaube, da sind wir jetzt drüber.
Es gibt halt quasi, man kann sich als Creator entweder eigene Produkte in sein eigenes Showcase reinpacken oder halt mit Marken kooperieren. Da kann man dann quasi affiliate-mäßig an den Verkäufen am GMV mit beteiligt sein. Oder man kriegt ein Fixum. Oder beides.
Warte, und diesen Deal, wie handelt das ein Creator aus? Also geht er proaktiv auf die Marke zu? Muss die Marke die freischalten? Gibt es dafür einen Marktplatz? Ist das ein manuelles Agreement?
Genau, also das ist das, was ich so eben mit diesen 4 Kategorien eben erzählt habe. Es gibt quasi, man kann sich als Management anlegen, kann dort beispielsweise seine Creator onboarden. Und dort können Marken dann Anfragen an den Account des Managements beispielsweise stellen. Und dort können sich dann, kann man die Produkte beispielsweise, die zu den Creatern passen, zuordnen. Die Creator können aber auch, wenn sie kein Management haben, sich beispielsweise auf dem Marktplatz selbst auf Produkte bewerben. Da geht es quasi über Samples. Ach. Und die könnte man dann entweder erwerben Oder die werden vom Unternehmen kostenlos zugeschickt. Das bedeutet, man bewirbt sich quasi auf das Sample und das Unternehmen entscheidet dann, ob du es zugesendet bekommst oder nicht.
Okay, das ist spannend, weil das war, also Instagram-Shop ist ja gescheitert oder haben sie eingestellt, ne? Das war da ja nicht so, ne? Also das ist ja schon nochmal eine andere Marktplatzlogik, die neu ist in diesem Social-Commerce-Ökosystem.
Ja. Also ich bin jetzt in TikTok-Shop ein bisschen mehr drin, als damals bei Instagram-Shop tatsächlich, um ehrlich zu sein. Aber wenn man es jetzt so vergleichen möchte, ist es ein anderer Ansatz. Damals bei Instagram war es so, dass die Leute ja vor allem Fokus auf Stories und auf die Beiträge quasi, dass man da eher das Produkt in den Vordergrund gestellt hat, um ästhetische Bilder von dem Produkt auch zu zeigen. Das hat in dem Sinne nicht so ganz funktioniert, weil auch die Nutzerdaten, die man dann quasi den Leuten basiert, dann die Produktvorschläge gemacht haben, nicht so ganz gematcht haben. Hier bei TikTok ist es ein bisschen ja anders. Wichtiger Fakt auch noch, nochmal davor, ist, dass man auch herausgeleitet wurde bei Instagram, unter anderem auf eine externe Seite. Bei TikTok ist es, wie gesagt, anders, das ist alles in-App und es sind Short-Videos quasi, also Shoppable-Videos und Livestreams. Vielleicht kennt ihr es noch. Ich kenne es auf jeden Fall noch. Teleshopping.
Ja, klar.
Das ist so ein bisschen jetzt der Ansatz. Und ich denke, dass TikTok sich da einige Sachen von seinem Kontrahenten angeschaut hat, um die natürlich zu optimieren.
Ja. Okay, ich versuche nochmal die zwei Sachen ganz plastisch zu machen. Also der Shop ist im Endeffekt, also erstmal gehe ich aufs Profil von einer Marke oder vom Creator und dann gibt es dort einen Tab. Das ist der Shop.
Genau,
also
man kann quasi auf diesen Marktplatz gehen. Da ist es dann eine Produktauswahl. Da kann man Kategorien einstellen. Beauty, Fashion, man kann auch Marken direkt eingeben, beispielsweise könnte man Nivea eingeben und könnte sich dann die Sonnencreme von Nivea beispielsweise kaufen, Samples anfragen. Man muss sich vorher allerdings als Creator registrieren, im Gegensatz zu den anderen Usern, und man kann quasi die Produkte nur bewerben, wenn man über 1500 Follower hat.
Okay, fair. So, das ist der Weg für Creator oder Creatorin, ne, über diesen Marktplatz auf Marken zuzugehen. Wenn ich mich jetzt nochmal in die Schuhe von Endkonsumenten und Endkonsumentinnen versetze, dann bin ich erstmal im Feed, ich gucke mein Video an und dann sehe ich da ein Video und im Video ist auf einmal dann ein Produkt vertaggt. Dann gibt es wahrscheinlich so eine Pop-Up-Kachel.
Genau, das ist so eine gelbe Shopping-Bag quasi mit einem auch integrierten Link.
Ja.
Und da könnte dann derjenige draufklicken. Wird direkt weitergeleitet zu dem Produkt und kann quasi wie bei Kleinanzeigen oder auch bei Amazon auf Jetzt kaufen klicken. Und dann wird es direkt theoretisch, wenn man dann seine Informationen hinterlegt hat, weitergeleitet werden. Auch ein Thema bei Instagram. Damals war es ja nicht so, dass man alle, ich sag mal, Payment-Solutions angestockt hatte. Das ist bei TikTok jetzt anders. Deutschland liebt ja auf jeden Fall die Vielfältigkeit, um mit unterschiedlichen Zahlungsdienstleistungen bezahlen zu können. Und das haben sie auf jeden Fall gelöst.
Aber Rechnung geht nicht, ne?
Das weiß ich tatsächlich nicht, aber es geht Klarna auf jeden Fall. Es geht PayPal, es geht per Kreditkarte. Also da sind sehr viele Möglichkeiten, um das Produkt zu kaufen.
Und gibt es deiner Meinung nach so Brands, für die ist der TikTok-Shop ein perfekt Fit?
Ja, also ich denke mal für so Beauty- und Fashion-Brands, die können es uns auf jeden Fall testen. Das sind so die eigentlich gängigsten Produkte, die dort gekauft werden. Sehen wir auch bei uns tatsächlich selbst an den Produkten, die verkauft werden von über unsere Creator. Und ich denke, das ist jetzt ein großer Marktplatz, der ausgetestet wird. Es ist jetzt, haben wir eben darüber gesprochen, es ist jetzt ein totales Hype-Thema. Wenn man sich so einen Hype-Zyklus halt anschaut, am Anfang geht er ja ganz krass nach oben und dann fällt es jetzt erstmal und dann baut es sich langsam wieder auf. Das bedeutet, je nachdem, wenn man ein, ich sag mal, Produkt hat, was sich gut verkauft, jetzt schon in seinen Online-Shops, ist es auf jeden Fall lohnenswert, das mal zu testen, ob es auch auf TikTok-Shop funktioniert.
Okay, aber eher so generell so Low-Involvement-Goods, also so Fast-Consumer. Also kaufst zwar wahrscheinlich keine Uhr oder keine Kamera.
Ah, doch, tatsächlich gibt es, Michael Kors hat auch da eine Uhr, die auch schon mehrmals verkauft wurde.
Okay.
Also man kann tatsächlich, ich glaube, wenn man da ein Produkt hat, was vorher auch schon in den Stores gut lief oder auch in den, vorher im Shop gut lief, kann man es auf jeden Fall testen. Das heißt, nicht, dass man jetzt nur, Fashion- und Beauty-Produkte dann hochladen sollte.
Ja, nee, ich dachte eher so preislich generell, bei E-Com sagt man ja auch, also ich bin jetzt nicht mehr so tief drin im E-Com-Thema, dass alles über 100 Euro oder so eher schwierig ist, alles über 500 Euro.
Also wenn du jetzt über Paid-Social nachdenkst, dann ist eigentlich, also ein Warenkorb über 100, 150 Euro,
so
für High-Ticket-Item so, geht alles irgendwie, ne? Aber ich glaube, in der Masse ist es dann halt eben herausfordernder.
Hast du denn schon so Case Studies, also gibt's schon, kann man schon was sagen? Also ich meine, es ist jetzt noch nicht so lange online, aber habt ihr irgendwelche Case Studies, irgendwas, was du gesehen hast, wo du sagst, boah, da funktioniert's voll gut oder irgendwelche ersten Learnings?
Ja, also viel kann man natürlich noch nicht sagen, ist jetzt erst seit dem 31.03. online, ist jetzt noch nicht mal 2 Wochen quasi her, der Launch von dem Shop. Wir haben jetzt die ersten Creator, die auch schon in den ersten Tagen einen GMV von über 10.000 generieren konnten.
The GMV steht für was?
Gross Merchandise Value, also quasi der Bruttowarenwert in dem Korb.
Okay. Genau. Über 10.000 Euro in den ersten 2 Wochen.
Ja, und die Creatorin hat nicht direkt am ersten Tag gestartet. Sie hat quasi, also das ist jetzt so der Verkauf der ersten Woche, die sie jetzt gemacht hat.
Okay.
Ja.
Boah, warte, ich hab gesagt, weil im Endeffekt für die Marke ist es ja überhaupt, also was ist, sind die Kosten auf Markenseite? Eigentlich ja gar nichts, oder?
Nee.
Weil wenn es auf Provision bezahlt wird, dann.
Genau, also der bei dem Case jetzt ist es quasi auf Provisionsbasis. Es wird sich natürlich jetzt herausstellen, deswegen meinte ich vorhin, in diesem Upper Funnel, wo die Brands jetzt erstmal rumfliegen, die halt vorher das dann nicht konvertieren konnten, könnte es für die jetzt interessant sein, weil sich jetzt herausstellt, welche Creator wirklich kaufstarke Communities haben und auch wirklich den Creator ihren Vertrauen schenken. Weil das ist ja ganz wichtig, wenn ein Creator jetzt ein Produkt bewirbt, was bewirbt er da? Und die Community vertraut ihm ja auch. Und was für ein Produkt kommt dann am Ende auch bei dem Endkonsumenten an?
Voll. Okay, krass. Und wenn du, also 10.000 Euro waren jetzt Warenwert da dran, ne?
Genau.
Okay. Und was ist so prozentual? Kriegt man dann als Creator genau das Gleiche, was man bei einer normalen Collab auch kriegt? Oder?
Das ist auf jeden Fall unterschiedlich. Mhm. Ich denke, wenn man jetzt ein Fixum nehmen würde und jetzt auch Brand Awareness beispielsweise schaffen möchte, dann kann man das darüber auch noch mit einem Fixum abbilden. Das wird dann wahrscheinlich ähnlich sein. Ich denke mal, wird ein Tick drunter liegen, weil man da ja noch zusätzlich Provision bekommt. Wenn jetzt aber die ersten Cases, und das testen natürlich die ganzen Marke, weil es ein komplett neuer Marktplatz, wird er auf Provisionsbasis sein. Und die Creator verdient dann quasi unterschiedlich. Man kann als Brand selbst die Provisionsbasis festlegen. Man kann 50% zum Beispiel nehmen, man kann 10% nehmen. Das obliegt ganz der Brand. Und genau.
Okay. Was denkst du, wird es so gängig dann? Sind so 10%, 15%, 20% gängig Provisionen? Oder?
Ja, also ich denke mal, es wird so zwischen 10% bis 25% sein, was die Creator dort so als gängige Provision erhalten. Kommt wie gesagt ganz aufs Produkt darauf an. Was mir aufgefallen ist, ist, dass auf jeden Fall die Versandkosten auch von den Sellern selbst festgelegt werden.
Ach.
Das bedeutet, eins der bestlaufenden Produkte jetzt derzeit in dem Shop sind so Instant-Nudeln.
Instant-Nudeln?
Ja, genau. Und die sind sehr günstig natürlich, aber dafür eher einen höheren Versand. Man bezahlt mehr Versand als quasi für das Produkt an sich. Das ist aber so eins der bestlaufenden Produkte gerade. Wahrscheinlich einfach, um auch den Shop zu testen, bin ich ehrlich. aber wenn man jetzt zum Beispiel Nivea sich anguckt, Nivea Sun, dort sieht man natürlich dann auch, dass es passt von dem Versand zu dem Produkt, was man dann am Ende kauft.
Ja, krass, dann ist das ja eigentlich so vom Pricing her ähnlich wie so klassisches Affiliate-Marketing, ne? Also wenn du so einen Affiliate-Link hast, dann kriegst du ja auch, glaube ich, so 10%, 15% Max.
Wenn du schon was sagen willst, dann schieß los.
Ich denke tatsächlich, ja, dass es sich daran jetzt orientiert, weil das sind die Erfahrungswerte, die die Brands ja auch haben. Und ich denke mal, davon werden sie jetzt erstmal nicht abweichen und das weiter testen.
Cool. Und wenn es ein Fixum ist, also wo pendelt sich das preislich ein? Ist es irgendwie eingrenzt?
Ich glaube, das kann ich jetzt tatsächlich noch nicht fest sagen. Es kommt wahrscheinlich am Ende auch darauf an, wie hoch die Provision ist und wie bereit der Creator ist, das Produkt zu bewerben. Also was ich jetzt beobachtet habe, ist, dass eher größere Creator vor allem zurückhaltender sind. Können wir sonst auch gleich nochmal zusprechen. Und kleinere Creator jetzt natürlich so ein bisschen das als Einfallstor sehen, um dort vielleicht mal in den Wettbewerb jetzt mit den Großen treten zu können.
Ist jetzt halt auch krass, das erinnert mich so ein bisschen an diese Zeit, wisst ihr noch, als so mega viele Fake-FollowerInnen von Instagram gelöscht wurden und auf einmal so super CreatorInnen so 150.000 FollowerInnen einem Tag verloren haben. Und dann halt so klar war, okay, Bro, du hast halt irgendwann dir einfach irgendwelche FollowerInnen gekauft. Ja. So. weil das ja schon nochmal auch krass dich, deine Brand und alles, was du erzählst, auf die Probe stellst, ne? Weil im Endeffekt sehen die Marken dann halt, okay, was bringt das dann eigentlich wirklich, wenn ich dir mein Produkt gebe? Also, ne, wie du hast gerade gesagt, wie kauffreudig ist die Community? Ist das, glaubst du, das ist der Grund, warum die Großen zurückhaltend sind?
Ja, also ganz große Creator haben ja beispielsweise auch schon vielleicht einen Case gehabt, wo sie dann eigene Produkte in Kollaboration mit einer Brand herausgebracht haben. Boxen beispielsweise oder ja, Bausch hatten wir beispielsweise bei uns, die das mit Yepoda gemacht hat. Wo sie das so ein bisschen als ihre eigene, ja, ich sag mal, Box dann herausgebracht wurde. Ich glaube, die sind einfach vorsichtig. Wir haben jetzt auch gemerkt, dass TikTok am Anfang natürlich schaut, wo das ausgespielt wird. Und die wollen sich das einfach, glaube ich, anschauen, um sich da nicht die Finger dran zu verbrennen.
Ja, fair.
Weil die haben ja schon einen Partner.
Ja, ja, okay. Und hast du noch mehr Learnings?
Ja, also die ersten Learnings, die ich jetzt auf jeden Fall hatte, ist, dass die Leute, die das testen und dahinter sind und auch täglich Content dazu posten, auch diejenigen sind, die gerade oben stehen. Also es gibt wirklich so einen First-Mover-Moment, weil das dann auch die einzigen Videos sind, die ihr dann halt angezeigt bekommt im Feed. Und deswegen bin ich gespannt, wie es sich verhält, wenn dann die größeren Creator dann auch alle mit einsteigen. Ja, das ist so das Erste, was ich sagen kann. Und das ist natürlich auch dann in den Gesprächen mit den Kunden. Das ist jetzt ein sehr gehyptes Thema. Es ist noch ja, eine große Blackbox. Man weiß noch nicht so, was kommt da überhaupt auf mich zu? Ist es das Richtige? Sollte ich mich da positionieren? Und da helfen wir unseren Kunden, besprechen das alles mit denen, beraten sie. Und ja, ich glaube, man sollte es auf jeden Fall einfach testen. Und man kann, wie About You beispielsweise, die machen ja einen Testrun, wollten nach 12 Tagen dann schauen. Deswegen bin ich gespannt auf den nächsten Post, was deren Erfahrungen sind. Ja, es wird am Anfang, glaube ich, auch eine Zurückhaltung geben von den Konsumenten, um sich das einfach erstmal mit Popcorn zu Hause im Sofa anzuschauen.
Ja, ja. Wobei Tareks erster Post, ich habe nicht gelesen, ich habe es nur gehört, ja, ja, eher kritisch war. Ne? Das war, glaube ich, direkt nach dem Start aber.
Ja.
Und ich weiß nicht mehr genau, was der Tenor war, aber bei mir ist hängen geblieben, ja, doch nicht so krass viel Turnover wie erwartet.
Ja, tatsächlich. Also ich glaube, es liegt auch so ein bisschen an der Erwartungshaltung, die man natürlich hat durch diesen Hype, der geschnürt wird. Das ist das, was ich von eingangs meinte. Und man muss jetzt einfach schauen, es sind die ersten Tage, wie es sich entwickelt. Es gibt auch Marken, die ihre Produkte schon runtergenommen haben wieder. Es gibt neue Marken, die sich jetzt da drauf stürzen und unbedingt da jetzt so schnell wie möglich drauf gehen wollen. Und ich bin gespannt eher auf das Angebot und die Vielfalt, die dann dieser Marktplatz bietet.
Was ist denn so ein Invest, den eine Marke gehen muss, um dort präsent zu sein? Also könnte das theoretisch der interne Social Media, Junior Social Media Manager einfach selber anschließen?
Also man kann tatsächlich über TikTok selbst sich das alles durchlesen und natürlich dann auch eigenhändig einstellen. Also als Seller sich ein Verkäuferzentrum anzulegen, das ist kein Problem. Man hat halt so einige spezifische Sachen, wo man dann, denke ich, Unterstützung bräuchte. Aber wie bei einem Shopify-Account kann man natürlich alles erstmal eigenständig sich erstellen. Die Frage ist, was die Strategie dahinter ist und wie schnell man auch präsent dann seine Produkte dort platzieren möchte. Interessant bei TikTok Shop auf jeden Fall ist, dass sie eine Anbindung haben zu diesem ganzen Shop-System, sodass man die Produkte, die man in seinem Shop hat, spiegeln kann in TikTok Shop. Das heißt, wenn man schon einen bestehenden Shop hat, ist die Anbindung auf jeden Fall einfacher, als wenn man das alles händisch selbst anlegen muss.
Okay, aber beide Optionen gehen. Also wenn du es automatisch mit dem Shop hast, ist wahrscheinlich der Catalog-Feed oder sowas, den sich TikTok dann zieht aus dem Shop-System.
Genau.
Oder du kannst aber auch komplett manuell es selber anlegen, wenn du keinen Shop hast.
Genau. Wichtig ist, dass die Produkte vorher von TikTok nochmal approved werden müssen. Das heißt, da gibt es halt Besonderheiten.
Damit es keine Dildos gibt.
Kein Alkohol. Vielleicht.
Keine Schweinereien, ja.
Der würde dann gegen die Community-Guidelines vielleicht verstößen. Aber ja, das, da muss man halt aufpassen, was man dann verkauft. Und da hat TikTok natürlich den Finger drauf.
Ja. Und wenn du jetzt so einen Launch planen würdest für so einen TikTok-Shop, für eine Marke, wie sähe so der perfekte Launch aus? Weil du meintest ja gerade, einstellen kann es jeder, aber die Weise, wie man es dann halt eben an den Markt bringt, das ist so, wo die Magie entsteht, ne?
Genau, also zuerst würde ich generell vielleicht mich einmal hinsetzen und schauen, wie ich das in meine Digitalstrategie einbinden kann. Was habe ich eigentlich als Grundvoraussetzungen? Bin ich komplett neu am Markt und möchte das jetzt quasi als meinen ersten Marktplatz nutzen oder habe ich bereits schon Produkte? Das ist ja ein großer Unterschied. Mhm. Habe ich bereits schon eine Social-Media-Strategie, wo ich das mit einbinden kann? Oder muss ich einen komplett neuen Kanal erstellen? Ist ja auch noch ein Unterschied.
Yeah.
Ich glaube, da kann man gar nicht so die perfekte Antwort drauf geben, weil da jeder Kunde unterschiedlich ist mit unterschiedlichen Anforderungen. Optimal ist natürlich das, was ich eben meinte, wenn man schon Produkte hat, die natürlich einfach zum Testen dann spiegeln kann und dann entweder Inbound-Anfragen über Creator bekommt, die sich dann auf die Produkte bewerben und Samples anfragen, oder man dann direkt mit einer Agentur zusammenarbeitet, die einem dann die perfekten Fits liefert, weil die schon die Insights über die Verkäufe der bereits bestehenden Creator, die sie bei sich gebindet haben, sehen können.
Und wenn ich jetzt eine Marke bin, ich hätte jetzt irgendwie hier, keine Ahnung, was verkaufe ich denn? Ich verkaufe Kristalle. Ohrringe verkaufe ich?
Ja.
Ohrringe? Mhm. Und ich will das irgendwie ausprobieren. Was würdest du empfehlen? Würdest du sagen, okay, all in, wir laden alle Produkte hoch, du kriegst hier ein geschnürtes Creator-Innen-Paket, wir buchen gleich welche, gehen proaktiv auf die zu, verschicken Samples? Oder würdest du sagen, hey, es ist auch voll okay, wenn man sagt, okay, wir stellen jetzt erstmal nur unseren Feed da rein und wir warten erstmal ab, gibt's Anfragen, wie läuft das? Mhm. Also ich versuche das so gleichzusetzen mit den klassischen Anfragen, den man halt sonst so von Brands bekommt, ne? Wo man immer sagt, okay, wo ja auch ganz oft die Frage gestellt wird, ja okay, wie sollen wir es denn jetzt machen, ne? Wenn wir auf eine neue Plattform gehen, sollen wir es erstmal ein bisschen antesten mit ein ganz bisschen Budget, sollen wir erstmal so 2-3 Content-Pieces hochladen, weißt du, was ich meine?
Absolut. Ich glaube, auch da ist wieder die Frage, was die Strategie dahinter ist. wenn wir jetzt auf das Ohrring-Beispiel gehen, wenn du schon deinen eigenen Shop hast und du weißt, was dein Bestseller beispielsweise ist, dann würde ich jetzt mir die Frage stellen, warum du deinen Bestseller nicht auch testest. Du kannst ja auch einfach eine gewisse Produktreihe von dir, die du hast, du machst Nivea beispielsweise, auf der Plattform testen und gucken, was läuft am besten. Es ist wie sonst in der Social-Media-Welt, es ist ein Try-and-Error-Game. Mhm. und das muss man dann auch so offen kommunizieren, dass man halt schaut, da kennen die Kunden ihre Produkte am besten, welche sie wirklich auf der Plattform dann zeigen wollen.
Wie siehst du das so mit dem, ein bisschen anderes Thema, aber wie siehst du das mit dem Image von CreatorInnen? Also waren ja auch mal CreatorInnen beide, also sehr klein, wirklich mini klein.
Hey, ich habe schon ein kleines Comeback.
Ja, du hast gerade ein Comeback, das stimmt. Mr. Marathon hat ein Comeback. Paula Jolie, ganz sicher nicht. Aber also ich hätte immer Angst, mein Image zu verkaufen bei sowas. Weißt du, was ich meine? Also dieses sehr salesy, und hört man ja auch viel von Brands, so nach dem Motto, nee, die Lisa, die kann jetzt nicht, weil die hat schon alle ihre Deals für diesen Monat und sie will auch selber nicht so promotional wirken, ne? Jetzt ist ja, wenn du so einen TikTok-Shop da hast und mit der gelben Shopping-Bag mit Blink, 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 kauf mich jetzt, und alle wissen ja auch wahrscheinlich, dass die CreatorInnen davon ein Stück weit was mitverdienen. Wie siehst du das? Also was empfiehlst du CreatorInnen oder auch Marken, die CreatorInnen danach auszuwählen, oder weißt du?
Ja, also es gibt ja, das ist eine gute Frage, schwierig auch zu beantworten tatsächlich. Ich glaube, es kommt da auch oft wieder auf den Creator drauf an. Es gibt Creator, die sind super picky in der Zusammenarbeit mit Marken, die dann halt eine genaue Vorstellung haben, mit wem sie arbeiten möchten und wie viel Werbeinhalte sie auch auf ihrem Account zeigen möchten. Dann gibt es Creator, die sagen, ja, ich möchte gerne so viel bewerben, wie es geht. Hat vielleicht auch manchmal so ein bisschen von der Größe ist es abhängig. Einige verdienen mit einem einzelnen Deal so viel wie jemand, der dafür 10 machen muss. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied. Und zum Image, man kann als Creator, wenn man sich einfach seine Love Brands vielleicht auf dem Marktplatz sieht, kann man diese in seinem Showcase, also in seiner Tasche, die man ja im Profil hinterlegt hat, einfach hinterlegen. Und muss nicht zwangsläufig, empfehlenswert wäre es natürlich, wenn man darüber auch einen Sales generieren möchte, sie einfach hinterlegen in der Bio. Das heißt, wenn die Leute auf das Profil gehen und auf den Shoppingtasche gehen, sehen sie die Lieblingsprodukte des Creators und könnten diese dem Creator, wenn man den im Video sieht, beispielsweise einfach nachkaufen.
Ja, spannend. Das erinnert mich so ein bisschen an die Amazon Storefront.
Mhm.
Weißt du, kennst du die? Amazon Storefront haben alle meine... bin ja eher so in Amerika unterwegs bei CreatorInnen und die haben halt alle ihre Amazon Storefront und reden da vielleicht einmal im Quartal drüber oder so, wenn Amazon Days sind und sagen dann halt so, ja und ach, hier, das eine Produkt aus meiner Storefront ist auch gerade im Sale und ist halt einfach verlinkt und ist dann wie so ein kleiner Store halt und da hast du dann auch kategorisiert nach Haircare, Fashion, Interior, whatever. Bewerben aber nicht kontinuierlich jedes einzelne Produkt, sondern leiten die Leute dann eher wieder auf diese Storefront und dann quasi wirst du angeregt, durch diese Storefront eher so ein bisschen zu browsen.
Ja, das könnte eine Strategie unter anderem von einem Creator sein, ja, absolut richtig.
Okay. Und?
Geil. Strategie nochmal ein Gedanke, weil wir haben bis jetzt ja über die Shoppable Video Ads gesprochen, ne, die einfach in deinem Feed in deiner For You Page auftauchen. Jetzt gibt es ja auch noch Ads, soweit ich weiß, die direkt auf den Shop gehen, oder? Man kann auch Werbeanzeigen buchen und es gibt ja auch Livestream, wo die Produkte auch eingebunden werden. Ich finde es total spannend, mal deine Einschätzung zu bekommen. Also
Steckt das meiste Potenzial?
Ja, mach ich als Marke alles? Würdest du sagen, mach eins nach dem anderen? Wie guckst du auf die einzelnen Platzierungen auch?
Also wichtig zu sagen, momentan kann man, also man hat ja einen Ads-Manager, den kann man über den Shop anbinden. Ist allerdings noch nicht live, erst ab Mai, also ab Anfang Mai.
Okay.
Das heißt, derzeit kann man nur ausverkaufte Produkte per Ad ausspielen.
Ausverkaufte Produkte?
Genau, weil das ist momentan so limitiert von TikTok.
Wie nur ausverkaufte Produkte?
Genau, also bisher ist es so, dass man den Ads-Manager noch nicht mit dem Shop hinterlegen kann. Das bedeutet, wenn man ein Produkt, man kann es natürlich schon per Spark-Ad ausspielen, aber muss dann daraus, also man kann nicht quasi direkt auf den Link dann klicken, sondern müsste auf das Profil des Creators gehen, dann in die Shoppingtasche und dann das Produkt auswählen. Also man kann es schon ausspielen, aber es ist noch nicht so, wie es natürlich sein sollte. Das ist jetzt ab Mai dann freigeschaltet, dass es quasi aus dem Shop heraus dann bespielt werden kann. Genau, und das muss man auf faire Weise sagen, ist jetzt 2 Wochen live. Ich glaube, die haben da halt auch noch nicht alles direkt von Anfang an. Wäre ja natürlich auch gelogen, wenn man sagt, da ist alles perfekt. Das wäre zum Beispiel auch ein Learning, was man den Marken dann mitteilen muss. Also wenn jetzt ein Kunde sagt, ja, ich möchte jetzt hier direkt mein Produkt und das möchte ich direkt dann ausspielen. Das ist die Limitierung, die unter anderem noch da drin ist. Genau.
Okay, also als Shops ist noch ein bisschen begrenzt. Und wie schaust du auf Live-Shopping mit der Produkt-Shop-Integration drauf?
Also bisher haben wir da, man kann bis zu 100 Produkte in so einem Livestream bewerben als Creator. Ich hatte bisher jetzt mir die größeren Cases eher aus UK angeschaut, wo Creator dann innerhalb von einem 12-Stunden-Livestream dann 1 Million GMV gemacht haben. Wow. Das sind natürlich dann jetzt sehr gehighlightete Cases.
Ja.
Aber auch da bin ich gespannt. Es gibt jetzt schon so die ersten Cases, wie das anläuft. Man kann halt wirklich dann in den Livestream reingehen und dann die Produkte direkt dort kaufen. Wir haben jetzt erstmal uns darauf konzentriert, unseren Creatern zu sagen, wenn ihr euch wohlfühlt, dann startet schon mal mit den Livestreams. Wenn ihr aber jetzt erstmal den Zeh ins Wasser tauchen wollt, macht ein Shoppable-Video.
Witzig, ja, diese Livestream-Dinger, die gibt's ja auch schon ganz viel auf Instagram und TikTok. Also ich war vor lange in so einer Kristallbubble, frag nicht warum, so Heilstein. Und da gibt's ja ganz viele Leute davon, die dann auch so ganz lustige Mechaniken, ich muss jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber selber entwickelt haben, um halt eine Art eigenes Payment oder Reservierungssystem für die Produkte zu entwickeln. Also da musst du irgendwelche Zahlen da reinschreiben und dann lalala, egal. Also da wird das ja wahrscheinlich krass durch die Decke gehen.
Ja, kann gut sein. kannst du wieder noch so ein bisschen mehr...
ich habe so gerade ein bisschen vom hergebrabbelt. Ja, also im Endeffekt ist es auch nichts anderes als wirklich Livestreams, in denen bereits Produkte verkauft werden, aber halt nicht mit TikTok-Shop, sondern bevor das Ding gelauncht wurde. Und die haben halt einfach eigenständig dann irgendwelche Reservierungssysteme durch DMs, durch Kommentare etc. pp. Gewählt, um halt irgendwie diese Produkte im Livestream zu verkaufen, ohne dass es eben eine Art und Weise gab, das jetzt on-Plattform mit einem Checkout zu verbinden. Ich glaube, für diese Accounts ist es jetzt eine Mini-Mini-Mini-Makro-Mikro-Nische, aber es ist halt krass, weil die haben ja so, wenn ich in diesen Livestreams unterwegs war, da waren teilweise 60.000 Leute aktiv. Und die haben wirklich einen Heilstein nach dem anderen da über die Tische gerollt. Und da denke ich mir, es hat wahrscheinlich auch noch ziemlich viele Leute davon abgehalten, ey, das ist jetzt irgendein Instagram-Livestream, wenn ich da jetzt Geld hinüberweise über PayPal, who knows?
Genau, das wirkt ein bisschen scammy.
Ja, genau, aber voll, aber ich glaube, das war's. Also gab es bestimmt auch Scammer von, aber war es ja. halt auch voll oft nicht. Ja. Und für die Accounts wird es ja ein krasser Durchbruch sein. Also, dass du dann halt wirklich ein krasses Payment-Ding angeboten hast, dass du auf der Plattform auschecken kannst. Also ich glaube, da wird es krass.
Ich denke jetzt vor allem das, was du angesprochen hast, diese Nischen-Creator, was ja auch jetzt mit dem Case, was du besprochen hast, oder sehr nischig ist, dass es für die jetzt auch eine Möglichkeit gibt. Es gibt viele kleinere Creator, die eine starke Community haben. Ich nehme jetzt beispielsweise, wenn du jetzt Marathon da voll durchziehst und bewirbst jetzt beispielsweise die neuesten Socken, du hast da eine sehr starke Community, kann es sein, dass du als ein kleiner Creator, der eine kaufstarke Community hat, mehr Verkäufe generierst als ein großer Creator, der eine 500.000 Views auf einem Video erzeugt und nur einen Verkauf beispielsweise hat. Und das ist ja das Interessante jetzt. Man kann nämlich sehen, welche Creator sind für die Marken, die dann dort jetzt sind, auch wirklich interessant. Vorher war es ja so, dass es eher war, gut, ich wusste jetzt nicht, ob das wirklich konvertiert, wenn ich jetzt hier jemanden mit meinem Code quasi mein Produkt bewerben lasse, konnte ich das erst über den Code tracken, ob der Creator auch wirklich dann die Investition und die Zielgruppe dann anspricht, die ich haben möchte. Und das ist jetzt durch die Insights, die man in dem Shop hat, gewährleistet. Also für alle Marken da draußen, die jetzt sehen wollen, wie gut performt ein Creator, das kann man jetzt quasi tracken. Und das ist interessant.
Aber es ist zwar interessant, aber auch wenn ich als Marke nicht mit dem Creator zusammengearbeitet habe,
Das können Agenturen beispielsweise sehen, die dann jetzt die Insights über die Creator haben. Also die Creator können eine Anfrage an die Agenturen stellen und dadurch sehen dann die Agenturen unter anderem Performance und von Produkten, die sie dann über die Agenturen natürlich bekommen haben, weil da sind wir wieder bei diesen Affiliate-Sachen. Mhm. Das heißt, man sieht natürlich nur Sachen, die man in der Kooperation mit dem Creator auch gemacht hat. Und diese Creator können dem Kunden dann vorgeschlagen werden. Also der Kunde sieht die Insights vorher natürlich nicht. Das darf man ja auch nicht einfach so Daten weitergeben. Aber die Agentur könnte dann zum Beispiel sagen, hey, wir haben hier 5 starke Creator, die im Bereich Beauty unterwegs sind. Wenn wir an der Provision natürlich auch beteiligt sind, hat die Agentur selbstverständlich auch ein Interesse daran, Creator darauf zu schalten, die Verkäufe generieren. Damit es für die Brand dann auch natürlich interessant ist, weil so wäre es ja sonst wie vorher. Man weiß nicht, welchen Creator man einbucht und am Ende weiß man nicht, welche Verkäufe daraus generiert werden.
Ja. Hey, das scheint ja fast schon nach so einer neuen KPI, dass wir uns irgendwann über Purchase per Views oder sowas oder Purchase per Impressions unterhalten.
Ja, das kann gut sein. Ja.
So. Spannend.
Oh, neue KPI.
CP.
Cost per.
PV oder sowas. Cost per purchased views oder sowas.
Okay, wir machen mal weiter. Spaß. Glaubst du, das wird Affiliate-Marketing ersetzen auf TikTok?
Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, es ist einfach auch ein Werkzeug. Und ich glaube, dass es kann gut sein, dass es weniger wird. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es für viele Creator da draußen gerade eine Sache ist, dass es mit deren persönlichen Code beispielsweise verkauft wird.
Und es gibt es ja schon in England, da gibt es das noch? Haben wir es da wieder zurückgezogen? Ich bin nicht so up-to-date bei dem Thema. Ich bin Kreation.
Ich glaube, in Großbritannien und in den USA läuft das erfolgreich seit 2 Jahren. Ja.
Okay, und ich hatte irgendwie mal gehört, aber again, ich mache bei uns geile Ideen und nicht TikTok-Shop, dass da sehr viele so ramschige Ranzprodukte verscherbelt wurden. Ist das korrekt?
Ja, zur Zeit, die auf der Plattform drauf sind? Meinst du, dass da...
Nicht jetzt hier in Deutschland, aber ich habe irgendwo das mal gelesen, dass halt TikTok Shop dann voll lange so ein bisschen so Wish, Alibaba, Temu-mäßig war, dass halt so voll viel Wacker-Plastik-Shit für 3 € da verkauft wurde. Also eher wirklich so in diese Wish-Richtung. Mhm. Ist das so?
Also du hast jetzt natürlich für viele Leute, die jetzt so Dropshipping oder sowas betreiben, die sehen das natürlich jetzt wieder als nächste Chance darüber, viel schnelles Geld zu verdienen mit günstigen Produkten. Du hast natürlich teils davon Produkte in dem Marktplatz, hast aber jetzt auch Brands da drin, die dann auch ein gewisses Standing haben. Es ist jetzt also nicht komplett Alibaba oder Temu oder Wish, sondern du hast jetzt einen Mix da draus und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, welche Marken sich da durchsetzen werden und wie sich auch das Kaufverhalten der Leute dahingehend entwickelt. auf der Plattform. Es gibt ja auch Leute, die bei Temu, Wish oder Alibaba einkaufen. Voll, und ob das jetzt quasi ein Marktplatz ist, der beides anbietet oder ob die einen Produkte irgendwann die anderen Produkte beiseite schieben, werden wir sehen.
Gibt es schon Marken, die eher in einem Luxus beziehungsweise in einem gehobenen Segment sich befinden, die das testen aktuell? Also ich meine jetzt gar nicht Luxus im Sinne von irgendwie Prada oder so, aber halt Brands, die jetzt nicht Nivea oder Temu sind. Also was ist ein gutes Beispiel?
On Running, ja.
On Running wäre ein gutes Beispiel oder
beispielsweise ist auch Prohibited auf der Plattform. Also es sind jetzt Brands, die unterschiedliche Standings in der Branche haben. Es gibt Startups, die da sind, es gibt große Marken, die dort sind, es gibt so Dropshipping-Marken, die da sind.
Das ja, ist ich halt hätte so gedacht, so Massimo Dutti oder Tiffany's und Co. Weißt du, so Marken, die eher so ein bisschen upscale sind.
Also bisher fällt mir eigentlich nur als große Marke da jetzt About You ein, die halt, wie gesagt, da ihre Produkte drüber vertreibt. Aber Massimo Dutti beispielsweise habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht kommen sie. Ich weiß aber auch nicht, wie die Strategien von Massimo Dutti
oder Tiffany's und Co.
quasi da ausschauen. Oder ob die jetzt auch gerade sagen, ja, wir gucken uns das erstmal an und schauen uns die ersten Cases an, wie About You beispielsweise abschneidet.
Ja, aber es gibt ja schon ein paar Premium-Players, die das TikTok-Game, das organische TikTok-Game gut auf den Kopf gestellt haben. Also Hugo Boss beispielsweise.
Pandora ist da auch gut drin.
Ja, genau. So ist das, glaube ich, das ist total interessant, da ein Auge drauf zu haben in den nächsten Wochen und Monaten, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die den Test sich entgehen lassen.
Ja, ich habe mir nur gedacht, ob die dann, also genau, glaube ich auch nicht. Aber ich finde es nochmal spannend, weil wenn du dann quasi auf einer Plattform, weil du bist ja im TikTok-Shop, ich weiß, jeder hat da seinen eigenen Shop und so, aber neben irgendwelchen Plastik-Chicken-McNuggets, Schlüsselanhängern chillst und daneben ist halt irgendwie dein 500-Karat- Tennis-Bracelet-Armband. Also wisst ihr, was ich meine? Ob die da so Bock drauf haben. Aber das kommt wahrscheinlich wirklich, wie du gesagt hast, die werden das wahrscheinlich beobachten und werden schauen, hey, was für ein Erfolg haben die anderen Brands und dann nachziehen. Ist ja meistens so, also am Anfang waren die ja auch alle nicht auf TikTok, muss man sagen. Also wie lange hat es gedauert, bis Porsche und, warum sage ich jetzt halt Porsche als Beispiel? Vor allem eine andere Luxusmarke. Egal. Etc. pp. Wirklich auf TikTok aktiv geworden sind. Das waren ja ganz lange erst andere Brands. Ne?
Ja, also es gibt bestimmt auch eine Kategorie irgendwann. Ich kann mir gut vorstellen, TikTok hat ja ein sehr hohes Interesse daran, auch Premium-Brands auf die Plattform zu bekommen, um sich auch von ihren Kontrahenten davon natürlich abzusetzen. Und die werden, denke ich, da Kategorien bilden, auf die Marken auch zugehen. TikTok selbst ist da ja auch mit Brands im Gespräch und da gibt es einen Pool quasi an Brands, die an TikTok dran gebunden sind, die dann an Agenturen beispielsweise vermittelt werden oder TikTok sie selbst beim Onboarding auf der Plattform hilft.
Ja, aber ich muss auch sagen, ich finde das auch mega spannend, weil im Endeffekt dein Punkt, was du ja sagst, ist, das Umfeld bestimmt natürlich schon, ob ich als Marke dort stattfinden möchte. Ne? Also ein Wish, wenn du halt dann so ein Trash-to-Shop-Plattform bist, wo Leute meiner Hypothese morgens um 3 Uhr voll besoffen sich irgendwelche lustigen Sachen bestellen oder ob du halt ein Amazon bist, was so eine Marktmacht hat. Amazon ist ja sicher auch keine Premium Experience, aber auf Amazon ist ja, würde ich mal fast sagen, sind ja 95% der Consumer Brands verfügbar, weil du einfach nicht dran vorbeikommst. Ne? Das ist, glaube ich, genau die Frage, wo wird TikTok-Shops landen? So, deswegen ist es total interessant, da jetzt so früh dabei zu sein und die Insights am Start zu haben. Hey, ich habe noch mal meine 3 Kritikpunkte an TikTok-Shops. Kritikpunkte, ja.
An TikTok-Shop.
Ja, genau. Was habe ich gesagt?
Ich weiß nicht, aber es war ein bisschen gemumbelt, glaube ich.
Ja, sorry. Also genau, ich wollte mir nochmal, also ich habe da so Rückfragen oder Bedenken. Ne? Also ein Punkt ist, dass ich halt immer aus der Plattformperspektive nutzerzentriert komme und TikTok ist ja eine Unterhaltungsplattform. Ne? Also da ist immer die Frage, warum haben Leute dann Bock, da wirklich zu kaufen? Wenn sie eigentlich da sind, um sich irgendwelche lustigen, unterhaltsamen Videos anzuschauen. Das ist ja sehr disruptive. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass zum Beispiel auf TikTok die Outbound-Klickrate viel geringer ist als auf anderen Social-Plattformen, weil TikTok so sticky ist. Ne? Da wäre meine Frage, okay, hey, warum soll Shop da funktionieren? Dann
ich melde mich hier schon.
Ja, Paulia meldet sich schon, super. Der zweite Gedanke, den ich habe, ist einfach Datenschutz. Ne? Ich frage mich, TikTok ist von ByteDance, ich glaube, es ist bekannt, dass es von einem chinesischen Konzern geowned wird. Haben Leute Bock, dort ihre Adresse und ihre Kreditkarte zu hinterlegen? Und die dritte Frage, die ich sehe, die ich habe, ist, dass TikTok-Shop, soweit ich es weiß, in anderen Ländern und vor allem in China sehr stark über Live-Commerce, Live-Shopping betrieben wird. Und das ist in Deutschland ja nicht so prominent. Das ist da, aber nicht in der Masse so prominent. So, und das sind drei Punkte, wo ich so Zweifel habe, ob es sich durchsetzen wird. Was sagst du dazu?
Du bist, nein, du bist der Podcast-Gast. Als erstes du, danach gebe ich meinen Senf dazu.
Ja.
Sonst wiederhole gerne nochmal die erste Frage, dann gehe ich
da. Also erstes Entertainment-Plattform, eigentlich keine Shopping-Plattform.
Kann natürlich, die andere Frage könnte man stellen, warum eigentlich nicht? Ist es jetzt ein neuer Ansatz, wo dann Nutzer, TikTok hat sich jetzt auch als jüngste Plattform stark etabliert? Könnte es sein, ich finde es immer, den Vergleich macht man ja immer zwischen Instagram und TikTok, kann es sein, dass es da jetzt ein Umdenken gibt? Kann natürlich sein, dass es sich auch entwickelt, wo die Leute dann sagen, oh nee, ich habe keine Lust, hier die ganze Zeit Produkte zu sehen und swipen das alles weg. Da baue ich darauf, dass der Algorithmus gut genug gebaut ist und halt den Nutzern das optimal ausgibt, sodass man nicht einfach komplett damit zugeschüttet wird, überall Produkte zu kaufen, sondern auch dieses Entertainment dann natürlich erhalten bleibt. Kann ich jetzt aber natürlich nichts zu sagen, weil ich nicht weiß, wie es sich weiterentwickelt.
Ja.
Deine zweite Frage war?
Warte, ich will ganz kurz was zur ersten sagen.
Ja.
Also ich finde es schon krass, weil ich kenne, glaube ich, niemanden, der keine saved, also du hast ja saves bei TikTok, und ich kenne niemanden, der keine saved Collection hat mit Dingen, die er oder sie gerne kaufen würde.
Ja, das ist fair. Mein Gegenargument ist, bei Instagram ist das ja auch so. Instagram hat es versucht, hat es abgeschafft. Ich kenne jetzt nicht die Gründe, aber es wird Gründe geben dafür. Also ist das, dass irgendwo nie da ist, ja, aber dass der scheinbar nicht skalierbar da ist. Also warum hat es Instagram es nicht hinbekommen?
Ja, das was ich am Anfang meinte, ich glaube, da war ein großes Problem, dass man halt außer Plattform auch rausgeführt wurde, dass es nicht in-house war.
Auch in Amerika. Also in Deutschland weiß ich, dass die es nicht hinbekommen haben. In Amerika dachte ich, es wäre so, dass es auch komplett.
Da bin ich überfragt. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall in Deutschland angeschaut. Yeah. Aber ich glaube auch, dass es ein Unterschied ist, wenn man, also wir Deutschen kennen ja auch einfach Teleshopping.
Ja. Yeah.
Und ich glaube, dass das jetzt für viele Leute auch eine Inspiration ist, dass man sagt, gut, okay, ich schaue mir jetzt einfach mal, ich liege nachts nach einer harten Nacht quasi noch mit meinem Bett und schaue mir nochmal an von meinem Lieblingscreator, der jetzt gerade im Livestream ist, welche neue Produkte er oder sie sich gerade gekauft hat. Und vielleicht ist da als Inspiration was Cooles für mich dabei und ich kauf's. Oder ich habe quasi, ich save mir Produkte, bei beispielsweise, ich putze super gerne und da ist jetzt der neueste, viralste Schwamm quasi auf der Plattform. Den brauche ich unbedingt, um den zu testen. Save mir den und kaufe mir den eine Woche später. Bin ich gespannt, wie es sich verhält. Ob du recht behältst oder nicht.
Ich weiß es nicht.
Ja.
Ja.
Zweite Frage war?
Datenschutz.
Ja, da ist es natürlich schwierig. Da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Ich bin jetzt kein Datenschutzexperte.
Ich glaube, es ging eher bei dir um die Angst der Menschen, ob wirklich alle sich dort auch anmelden und ihre Daten teilen, oder?
Ja, genau, ja.
Mhm. Ich glaube, diese Angst bestand vorher auch schon bei den größeren etablierten Plattformen, als sie am Anfang dort gestanden. Facebook generell, damals als Instagram noch nicht zu Meta gehörte. WhatsApp beispielsweise, ist ja alles unter dem Meta-Kosmos. Und da gab es dann auch strenge Auflagen, die dann ja auch groß in den Schlagzeilen dann waren eine Zeit lang, was mit den ganzen Daten passiert. Ich denke, da haben wir jetzt schon EU-Richtlinien, die dort schon die richtigen Leitplanken gesetzt haben. Und dort wird bestimmt das ein oder andere Mal das auch dann in der Presse aufploppen, dass, wie damals die anderen Plattformen auch, da reguliert werden müssen. Und das ist halt jetzt einfach jung und neu und das werden die sich jetzt alles anschauen. Ich kann nur sagen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe meine Daten auch bei Facebook damals eingegeben, bei Instagram und bei Amazon und überall. Und ich glaube, da liegt es am Ende daran, ob du die Plattform nutzen möchtest oder nicht. Und genau.
Ja, total spannend. Ja, ich bin echt, ich glaube, bei TikTok ist immer die Herausforderung, dass da diese geopolitische Spannung drin ist, ne, mit China. Aber hey, we'll see. dritte Frage war Thema Live-Shopping.
Mhm.
Aus meinem Blickwinkel wird TikTok-Shop sehr stark von Livestreaming geprägt in anderen Ländern. Und Livestreaming ist in Deutschland, ja, es ist da, aber es ist weiß nicht, wahrscheinlich 2, 3, 4, 5% vom TikTok-Usage, ne? Ja. Deswegen sehe ich das Potenzial da begrenzter. Wie guckst du da drauf?
Wie fandest du denn bisher die Livestreams, die du dir da angeguckt hast auf TikTok?
Trash, Schrott. Okay. Unbelievable.
Und wenn die Livestreams an Qualität jetzt zunehmen würden, wie würde sich dann deine Meinung verhalten? Weil ich glaube, dadurch, dass jetzt eine neue Möglichkeit dort entsteht, dass dort die Formate auch besser werden. Da gehen jetzt Brands ran, da gehen Creator dran mit neuen Strategien, da kommen kreative Köpfe und denken sich coole Sachen aus. Und ich glaube, dass da die Qualität an den Livestreams, so wie wir sie kennen, steigen wird und dadurch auch mehr Nutzer sich das gerne angucken möchten.
Cool, nice.
Okay, schön. Dann haben wir noch zwei Abschlussfragen. Die sind meine Lieblingsfragen. Was ist denn das Geilste, was du in letzter Zeit auf Social gesehen hast? Außer den TikTok-Shop. kann eine Kampagne sein, kann eine Creatorin sein, kann eine Collab sein, kann ein Produkt sein, whatever it might be.
Also was ich super cool fand tatsächlich, war ist jetzt von einem eigenen Creator von uns, aber die konsumiere ich am meisten, ist tatsächlich von Django gewesen, in Kooperation zur Bundestagswahl. Und da haben wir junge Wähler mit denen versucht zu animieren an dem Tag der Wahl. Und er hat einen AI-generierten Sound quasi erstellt, den dann seine Community nutzen konnte. Und da haben wir unsere Datenbank draufgesetzt und haben dann damit 200 Creations erstellen können. Und das war so, glaube ich, was mich zu dem damaligen Thema fand ich einfach super cool, dass man junge Wähler auf so einer jungen Plattform versuchen kann, für was Gutes zu aktivieren.
Geil, spannend. Und eure Datenbank, das hattest du am Anfang kurz erläutert, das sind die Mikro-Influencer, Influencerinnen, die dann quasi den Sound genommen haben und darauf Videos kreiert haben, ne?
Genau, also muss ich das so, wir sagen immer Mikro-Creator, da sind auch Leute da drin, die haben über 1 Million Follower, nicht, dass sie sich angreifen, angegriffen fühlen. Wir haben als Mikro-Creator-Datenbank gestartet, quasi mit UGC und IGC-Creatern und da sind jetzt natürlich auch größere dabei und die können dann bei den Kampagnen mitwirken, aber ja.
Ja. Was ist denn IGC?
Influencer-generated Content.
Ach, okay.
Okay, und wer soll nach dir auf diesem schönen grünen Stuhl sitzen?
Ich habe mir überlegt, tatsächlich, weil ich auch den Case so cool fand, ich habe mir meinen Podcast natürlich auch vorher angehört.
Gute Vorbereitung, Felix, sehr gut.
Ich würde tatsächlich, wenn es für euch interessant ist, Django einladen. Der hat ein super spannendes Jahr vor sich, der geht jetzt gerade auf Tour. Vielleicht ist es für euch interessant, auch mit einem Creator darüber zu sprechen, wie er das alles
weniger
sieht.
Ja, voll gerne, voll geil.
Genau, und ansonsten könnte ich euch noch als zweite Person vorschlagen, Lukas Steiner von Talentier. Das ist ein Anbieter für Payment Solutions für Creator, wie sie zum Beispiel bei YouTube AdSense oder bei TikTok ihre Einnahmen vernünftig abbilden können und auszahlen können. Auch super interessant.
Würde ich sagen, nehmen wir beide.
Nehmen wir beide.
Richtig cool. Hey, tausend Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Wir müssen ein Follow-up machen. Wenn wir ein paar mehr Monate live sind, dann machen wir Volume 2 und sehen, wie weit sich der TikTok-Shop etabliert hat.
Ja, sehr gerne.
Cool. Super, danke. Felix, ciao. Danke dir. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Und hier kommt wieder die etwas andere Werbeanzeige. Heute stelle ich euch Grisou vor. Er sitzt im Berliner Tierheim. Er ist verwandt oder man vermutet, dass er, dass ein bisschen griechischer Herdenschutzhund in ihm steckt. Das heißt, vielleicht nicht etwas für komplette Anfänger, aber nichtsdestotrotz noch ein sehr junger Hund, generell ohne Probleme, braucht einfach nur das Hunde-Einmal-Eins lernen, genau, und ist möglicherweise mit einem nicht griechisch, sondern rumänischen Miocic verwandt. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich es nicht getan habe. Meldet euch beim Berliner Tierheim, wenn ihr Interesse habt. Grisou ist ein ganz kleiner Wuschel, also wirklich ganz süß, so sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Picard, also sehr beige-schwarz-wuschelig einfach nur. Den würde ich direkt auf meine Couch nehmen.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Freut uns wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Teilt die Folge gerne mit euren Friends, Family, Kollegen und Kolleginnen. Schickt uns Feedback, schickt uns Gäste. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße und ciao aus Berlin.
Hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei. Der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell.